Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Febje. Medizin und gute Medizin kostet einfach viel Geld. Da muss man sich gar nichts vormachen. Das ist so. Und wenn man sich weiterentwickeln möchte und auch mal vielleicht Dinge, die so ein bisschen so über diesen Tellerrand hinausgehen, anbieten möchte, oh, da muss man schon ganz schön kreativ sein. Die Unimedizin Göttingen, die war kreativ. Die hat nämlich 2021 eine Förderstiftung gegründet. Das Ganze nennt sich UMG Add-on. Was sich dahinter verbirgt, das bespreche ich heute mit der Geschäftsführerin. Das ist nämlich Alice Schütze. Und sie ist heute bei mir zu Gast und wir klären mal, was denn dahinter steckt und was die so machen und warum es denn dann so wichtig ist, dass es die UMG Add-on gibt. Liebe Alice, herzlich willkommen im Stadtradio Göttingen. Ich freue mich total, dass du da bist.
Liebe Martina, gleichfalls. Ich freue mich auch sehr und danke dir für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich heute hier mein Herzensprojekt, die Stiftung UMG Add-on, ein bisschen vorstellen darf.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Weil es steht, wenn man bei euch so nachliest, wo große Ideen entstehen, aber klassische Finanzierungsmodelle an ihre Grenzen stoßen, da braucht es dann eben durchaus mal so eine Förderstiftung.
Richtig,
so. Genau. Aber man kann natürlich nicht, alles Medizin ist so breit gefächert. Und deshalb wäre es natürlich interessant zu hören, was genau hat sich denn die UMG Add-on auf ihre Fahne geschrieben? Wo möchtet ihr gerne ansetzen?
Ja, ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen und erstmal kurz erklären, wie überhaupt die Finanzierung von Kliniken aussieht. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, genau. Damit würde ich anfangen. Also im Prinzip ist es so, wir haben als Klinik ein duales System, das stützt unsere Finanzierung. Wir haben auf der einen Seite die Krankenkassen, die kümmern sich um die Patientenversorgung und wir haben darüber hinaus das Land, die kümmern sich um den Bereich Forschung und Lehre. Das sind so die zwei Säulen, die den Finanzbedarf eigentlich abdecken sollte. Ich sage eigentlich, weil das halt nicht mehr passt. Genau, es gibt da eine Studie vom Deutschen Krankenhausinstitut aus dem Jahr 2020, die das ganz gut deutlich macht. Demnach lag der Investitionsbedarf der Kliniken deutschlandweit bei 6 Milliarden Euro und gedeckt durch das Land waren circa 3 Milliarden Euro. Das zeigt, glaube ich, ganz eindrücklich, wie groß die Differenz ist. Und das war jetzt 2020 und das hat sich leider die letzten Jahre auch nicht verändert, weil halt die generelle Ausgangssituation noch schlechter geworden ist. Wir haben gestiegene Rohstoffpreise, den demografischen Wandel.
Natürlich, das heißt im Grunde genommen ist das Defizit sehr viel höher als nur 3 Milliarden, sondern wahrscheinlich sind wir jetzt schon bei einem Defizit von mindestens 6 oder 7 Milliarden.
Was deutlich mehr ist, richtig, ja, genau. Und demzufolge ist es halt so, dass unsere Bedarfe, die wir haben, dass die halt nicht gedeckt werden. Ja. Also das heißt, wir erstellen jedes Jahr eine Bedarfsliste, fragen die Kliniken ab, fragen die Forschungseinrichtungen ab, was für wichtige Bedarfe haben wir eigentlich. Und dann bekommen wir eine Liste und diese Liste bleibt leider in relativ großen Teilen unerfüllt. Und dabei sind das ganz kluge Ideen, die unsere Mediziner, die unsere Forschenden, die unser Personal, unsere Pflegenden einbringen und es scheitert halt immer am Kapital. Und dann war halt die Überlegung, was tun wir dagegen?
Ja.
Und dann kam halt die Idee 2021, eine eigene Stiftung zu gründen, mit dem Ziel, quasi als, ich sag mal, dritte Finanzsäule zu agieren, um halt diese wichtigen Bedarfe auch zu stellen. Das war der Grundgedanke, der dahinter stand. Und dann haben wir 2022 haben wir dann unseren ersten öffentlichen Auftritt gehabt. Vorher haben wir erstmal ein bisschen in unserem stillen Kämmerlein unsere Hausaufgaben gemacht und gearbeitet. Und 2022 war es dann soweit. Ja, und dann haben wir jetzt angefangen, erstmal mit dem Förderschwerpunkt personalisierte Medizin.
Ja.
Das war unsere erste Ausrichtung und haben dann gesagt, okay, das ist ein sehr innovativer, neuer Bewegung, steckt eigentlich dahinter, dass man früher immer gesagt hat, das ist ein Medikament und das kann allen Patienten verabreicht werden.
Ja.
One fits all. Und dann hat man aber irgendwann festgestellt, auch jeder Mensch ist sehr unterschiedlich,
ach,
hat
was?
Eine andere Genetik.
Genau. Ach, was?
Und hat dann gesagt, okay, dafür müssen wir was tun. Und dann ist man auf die personalisierte Medizin gekommen.
Ja.
Und wir haben da dann zwei Stiftungsprofessuren auserkoren. Die eine kümmert sich um Herzinsuffizienz.
Ja.
Liegt daran, dass dass das immer noch eine mit der häufigsten Todesursachen ist, die wir in Deutschland haben.
Und da hake ich sofort mal ein. Und wir wissen, dass Frauen ganz anders am Herz erkranken als Männer.
Ja, richtig,
und
genau.
Und jetzt darfst du mal.
Genau, so ist das auch. Und man hat halt da gesehen, dass man dass die Behandlung sich oft an den Symptomen orientiert hat und ja. nicht an den Menschen dahinter. Ja. Und das wollen wir halt über diese Stiftungsprofessur ermöglichen. Das heißt, die umfasst eine gewisse Summe. Da drin enthalten sind medizinische Geräte, die man braucht, um die Forschung voranzutreiben. Mit dem Ziel, wirklich diese Herzinsuffizienz, die mittlerweile 4 Millionen Menschen in Deutschland roundabout betrifft, besser behandeln zu können. Das ist die erste Stiftungsprofessur. Und dann haben wir uns nochmal an der Onkologie orientiert. Das ist ein Riesenthema.
Ja.
Und man kann sagen, dass da die personalisierte Therapie schon sehr weit fortgeschritten ist. Liegt einfach darin, dass es halt genetisch besser erkundbar ist und besser ja. untersuchbar ist. Und natürlich auch eine Krankheit, eine Volkskrankheit ist. Und wir wissen leider, vielleicht auch aus unserem eigenen Umfeld, dass die Nebenwirkungen recht hoch sind. Und deswegen arbeitet man da ganz viel dran, dass man gerade die Therapien entwickelt, die für den Patienten am besten sind, mit ja. relativ wenig Nebenwirkungen. Und ja. das ist das Problem, was wir da haben. Und da haben wir unsere zweite Stiftungsprofessur reingegeben, nämlich die für den Bereich der Onkologie.
Ja.
Da geht es speziell auch darum, Resistenzen zu überwinden. Wir wissen, dass jede Krebstherapie nicht gleich anschlägt.
Ja.
Manchmal gibt es Resistenzen, die gebildet werden, und die versuchen wir über diese Stiftungsprofessur zu lösen. Wir haben da jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, über Spendengelder ein Gerät anzuschaffen. Das wirkt besonders bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Weil
einer der gemeinsten.
Genau, weil diese Tumorart sich immer Schlupflöcher schafft, sage ich mal mit meinen Worten.
Der passt sich immer an. Der passt ist ganz gemeiner.
An. Ja, genau. Und da versucht man mit diesem Gerät diese Strategie erstmal zu erkunden und zu sagen, woran liegt das eigentlich, dass er diese Möglichkeit hat, um dann halt eine gezieltere Therapie in den Weg zu bringen, auf den Weg zu bringen und den Patienten eine bessere Heilung zuführen zu können.
Toll.
Genau, das ist so dieser erste Schwerpunkt gewesen, mit dem wir angefangen haben. Und dann haben wir uns weiterentwickelt, so wie sich das gehört, und sind dann halt auf den Förderschwerpunkt, der jetzt gerade wieder ganz aktuell wird, klimagesund gekommen.
Ah.
Das ist tatsächlich noch mitunter ein sehr polarisierendes Thema. Also es gibt ja immer noch, man bekommt es ja in den Medien auch mit, Menschen, die sagen, ach, es gibt eigentlich gar keinen Klimawandel. Es war schon früher mal heiß, es war schon früher mal kalt. Aber tatsächlich sehen wir bei uns in der Klinik deutlich die Auswirkungen. Als die Idee aufkam bei mir, hatte ich dann ein Gespräch mit Professor Schön, unserem Klinikdirektor der Dermatologie. Und wir haben dieses Thema dann mal erörtert. Und er hat dann sehr eindrücklich gezeigt, wie intensiv die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich schon auf die Haut im Besonderen beispielsweise.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir haben noch nie so viele Hauptkrebserkrankungen gehabt wie jetzt.
Genau.
Was natürlich damit zusammenhängt, was ich auch nur weiß, weil ich natürlich schon sozusagen den Hautpapst hier zu Gast hatte.
Ja.
Der auch an der Uni war.
Ja.
Dass ja eben zum Beispiel die Babyboomer damals, Kinder geht raus und abends kommt er wieder rein.
Genau.
Es gab aber noch gar keinen Sonnenschutz. Das heißt, wir waren permanent der Sonne ausgesetzt.
Ja.
Und genau da macht es sich denn dann jetzt bemerkbar, dass also diese ganzen 60er-Jahrgänge wirklich vermehrt auch mit Hautkrebs zu kämpfen haben. Und es kommen aber ganz viel neue dazu, sehr viel jüngere, weil die Sonneneinstrahlung sehr viel aggressiver geworden ist.
Genau.
Durch dieses Ozonloch, was wir haben, was ja von ganz vielen immer noch negiert wird. Das sind dann die, den 30 Grad anscheinend im Mai völlig normal erscheint.
Ja.
Mir nicht.
Mir auch nicht, genau. Aber das ist tatsächlich ein Riesenthema, dass die Sonneneinstrahlung wirklich deutlich intensiver ist.
Ja.
Und von daher müssen wir was tun.
Ja.
Was wir auch tun müssen, wir merken es, ich merke selber auch, ich bin Allergiker.
Ja.
Also das heißt auch, die Pollenallergie ist auch ein Thema. Durch den gestiegenen Temperaturen verändern sich halt auch die Allergiezeiten ganz deutlich.
Ja.
Das heißt, in der Regel fallen so Pollenallergie früher an und gehen dafür auch noch länger. Also man hat wirklich seine Freude daran.
Ja, man hat zu tun.
Man hat zu tun, genau.
Ja.
Dazu gibt es jetzt auch Eicheprozessionsspinne. Also es gibt jetzt auch neue Arten, die wir haben, die uns auch ein bisschen zu schaffen machen.
Ja.
Und da haben wir uns überlegt, wir setzen mal 3 Projekte auf die Schiene,
um
dem Ganzen so ein bisschen entgegenzukommen. Da haben wir erstmal uns an diesem Hautkrebs orientiert und haben dafür ein Skin-Scan, heißt dieses Spendenprojekt, angeschafft. Ein Gerät, was ganz toll ist. Das funktioniert mit Mensch und mit mit KI. Das heißt, ich stelle mich davor, werde quasi gescannt von dem Gerät und bekomme dann die Informationen, welche Hautveränderungen dann gegeben sind und wie man die behandeln kann, in welchem Stadium sich die befinden und so weiter. Toll. Und das ist halt toll. Also ich denke, so in Kombination mit dem Mediziner ist es wirklich perfekt, mal, weil da dem entgeht nichts dem Gerät. Das ist wirklich hervorragend und da kann ich auch schon die positive Kunde verbreiten, dass wir dieses Gerät jetzt auch schon finanziert bekommen haben über Spenden.
Toll.
Und dass wir das auch tatsächlich bald in die Anwendung bringen können. Da sind wir jetzt in den letzten Schritten und das wird bald den Patienten auch zugutekommen können.
Gott sei Dank.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das war ein Projekt. Dann haben wir noch ein Projekt, da geht es im Prinzip darum, dass wir Menschen schützen, die draußen sind. Also das können Kinder sein, die in einem Waldkindergarten unterwegs sind oder das können Outdoor-Arbeitende sein, wie Dachdecker, wie auch immer, die der Sommer ausgesetzt sind. Ja. Und da versuchen wir halt auch, da über Maßnahmen zu helfen. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel mit den Innungen zu sprechen, dass solche Hauterkrankungen auch als Berufskrankheit angepasst wird.
Genau. Ja.
Solche Geschichten sind da mit drin. Wir versuchen halt irgendwie über Beratung zu sagen, was könnt ihr denn tun, wie könnt ihr euch eure Haut schützen, dass man also einfach ganz viel erklärt und aufklärt. Das ist ein Projekt und dann haben wir wieder dieses Allergieprojekt. Das waren diese ersten drei Projekte, die wir in dem Bereich auf die Schiene gesetzt haben und der Bedarf besteht aber auch darüber hinaus, dass man die Poliklinik mit Wasserspendern versorgt, dass man die Telemedizin ein bisschen ausstattet, dass man die Klimatisierung der Räume besser vornimmt, weil wir halt jetzt Temperaturen haben, wie gesagt schon im Mai, die mitunter doch wirklich auch gerade für ältere Patienten
sind, sagen wir es doch mal sehr
belastend
deutlich.
Sind. Genau, und da müssen wir halt einfach was tun. Also das ist der zweite Förderschwerpunkt, den wir dann ins Leben gerufen haben. Genau.
Meine Güte, also eigentlich ist das so ein Rundumschlag. Das muss man schon mal so sagen.
Ja.
Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum.
Ja.
Tatsächlich möchte ich nochmal auf diese Gespräche, die dann auch mit den Innungen geführt werden müssen. Wer sich so ein bisschen draußen aufhält, der sieht ja, wie oft denn dann die Mitarbeiter, die draußen tätig sind, keinen Sonnenschutz auf dem Kopf haben oder den Nacken oder. Man sieht wirklich, dass die schon krebsrot sind. Und da frage ich mich dann immer, kriegen die eigentlich von ihrem Arbeitgeber einen Sonnenschutz gestellt? Mhm. Das wären ja auch so Dinge, die man mal anregen könnte. Genau. Ich wollte es nochmal so sagen.
Genau, und dafür gibt es halt diese Gespräche. Ne?
Dass man halt wirklich einfach da mal auf die Wichtigkeit nochmal zu sprechen kommen und sagen, Leute, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist immer ein bisschen spät, es wäre toll, einfach schon im Vorfeld zu agieren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles zu ermöglichen, sich auch zu schützen. Wenn sie es dann nicht annehmen, ist es deren Problem, aber man ist, glaube ich, verpflichtet, doch auch dafür zu sorgen, dass es seinen Mitarbeitenden gut geht.
Definitiv.
Finde ich immer.
Das sehe ich auch so.
Oder?
Zumal es ja auch teilweise Trends gibt, also gerade wenn man Social Media mäßig unterwegs ist, sieht man bei Instagram beispielsweise, dass dafür geworben wird, doch keinen Lichtschutzfaktor zu nutzen und dass man wirklich in der Regel relativ oft junge Menschen sieht, die wirklich ganz schwere Verbrennungen haben und das ist angeblich toll, dass man halt ganz schnell Farbe bekommt und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe, da wirklich gegenzuwirken und aufzuklären und zu informieren und zu zeigen, wir können es ja wirklich zeigen, was diese Hautschädigungen am Ende ausmachen. Also von daher ganz wichtiges Thema.
Kommen wir nochmal zu dem Skin-Scanner.
Ja.
Ich fürchte, das wird dann sowas wie eine sogenannte Igel-Leistung oder schätzungsweise.
Das könnte,
also wir haben ja sowieso die Problematik gerade, dass uns alles abgeschafft werden soll, was eigentlich so an Vorsorge wichtig wäre.
Ja.
Dazu zählt tatsächlich auch der Hautkrebs-Scan,
Der
zur Diskussion steht. Für mich völlig unverständlich.
Ja.
Daran sieht man wieder, dass wir an oberster Spitze nicht immer Fachpersonal sitzen haben, ich sag's jetzt mal so böse. Aber wenn denn dann die Möglichkeit besteht, es als Selbstzahler in Anspruch zu nehmen, ist das dann bei euch möglich? Heißt das, ich kann einen Termin ausmachen oder ist das nur schon bei Verdachtspatienten?
Das kann ich jetzt leider gar nicht, das ist Sache der Klinik, das kann ich jetzt gar nicht abschließend beantworten. Also natürlich ist das Ziel, dass der breiten
so
Masse in Anführungsstrichen
möglich
zur Verfügung zu stellen. Aber wie das jetzt gerade zu Anfang, wo dieses Gerät neu ist, funktioniert, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Da müssten wir halt irgendwie schauen, da müsste man direkt mit der Klinik nochmal Rücksprache halten.
Ja, da müssen wir ja nochmal drüber reden.
Da gibt es ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit, das nochmal genau zu besprechen und zu hören, wie das aussieht. Aber ich glaube, da ist halt, wie gesagt, gerade auch viel im Umschwung durch die Reform, wo noch nicht so genau abzusehen ist, wo die Reise hingeht. Deswegen kann ich es jetzt auch wirklich nicht abschließend sagen.
So da, unglaublich, ne?
Ja, genau, genau. Aber wir freuen uns erstmal, dass wir das Gerät haben. Das ist schon mal toll.
Toll. Mhm. Also ich bin schon ganz gespannt, weil natürlich werde ich dich besuchen kommen und ich möchte mir das auch angucken.
Ja.
Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, hat natürlich einen ganz besonderen Grund, weil die Frau Schütze und ich, wir beide haben was ausbaldowert. Wir möchten nämlich den Menschen die Medizin sozusagen näher bringen.
Genau. Wir haben da eine ganz tolle Idee, die uns beide, glaube ich, gleichermaßen begeistert.
Ja.
Das ist kurz zur Initialzündung. Die gab es tatsächlich. Wir hatten im Dezember eine Veranstaltung. Da haben wir beide uns das erste Mal auch kennengelernt und uns begegnet und waren uns dann auch gleich sehr sympathisch und haben das dann fortgesetzt und haben uns bei einem Gespräch dann darüber unterhalten, welche Möglichkeiten man eigentlich hat, die Medizin nicht so abstrakt darzustellen, sondern sie wirklich an den Menschen heranzubringen. Das ist so auch das Thema, was ich in der Stiftung sehe. Also ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich Menschen zusammenbringe, die gute Medizin möglich machen.
Ja.
Und um zu erklären, was gute Medizin ist, haben wir uns überlegt, wäre es doch toll, wenn wir einen Podcast auf den Weg bringen.
Ja.
Jetzt mag man vielleicht denken, noch ein Podcast, aber wir halten diesen Podcast natürlich für wahnsinnig wichtig, weil wir nicht diese institutionelle Sicht darstellen wollen, sondern wir möchten quasi Geschichten erzählen. Und diese Geschichten sollen von Menschen kommen. Das heißt, ich möchte gerne mit Forschenden sprechen, wir möchten mit Medizinern sprechen. Wir möchten mit Pflegenden sprechen, wir möchten mit Kranken sprechen, also wir möchten im Prinzip die einzelnen Gesundheitsepisoden, die einen im Leben womöglich erreichen, wirklich über Betroffene, über Menschen zum Thema bringen. Wir möchten nah dran sein an den Menschen und deswegen haben wir so als Arbeitstitel mal gewählt, OMG at On Air, Gesundheit aus Göttingen nah dran. Das ist jetzt erstmal so eine erste Überlegung und im Titel steckt wirklich auch schon drin, was wir machen wollen. Wir möchten einen Podcast machen, der idealerweise in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, dass wir sagen, wir möchten einmal einladen und möchten unsere Themen mit einbringen. Wir möchten aber auch ein offenes Ohr haben für die Menschen, die da draußen sitzen und sagen, ich habe beispielsweise heute eine Diagnose von meinem Hausarzt bekommen. Was mache ich denn jetzt damit?
Ja.
Ich kann nachts nicht schlafen. Was ist denn eigentlich los? Also wirklich Themen, die Menschen bewegen. Das möchten wir ansprechen. Und wir möchten aber, wie gesagt, auch OMG-seitig beispielsweise erklären, warum wir hier in Göttingen wirklich eine exzellente medizinische Versorgung haben, was das eigentlich ausmacht. Und deswegen haben wir uns überlegt, das würden wir gern zusammenbringen, weil wir der Meinung sind, dass Gesundheit nicht im Labor entsteht und auch nicht im Hörsaal, sondern halt über das Leben entsteht. Und Leben passiert hier um uns herum in Göttingen. Ja. Und deswegen dachten wir, das ist eine hervorragende Idee, das nach draußen zu kommunizieren als Podcast-Idee. Und ich bin wahnsinnig stolz und freue mich total, dass wir dieses Projekt jetzt schon mal so ein bisschen auf die Schiene gebracht haben. Wir müssen es jetzt noch ein bisschen anschieben.
Genau. Wir schubsen und schieben schon so langsam. Und wir werden also wirklich allerspätestens im vierten Quartal damit starten. Wir jetzt geht es natürlich auf den Sommer zu und dann sind erstmal wieder die Sommerferien und. Aber realistisch ist tatsächlich, dass wir sagen, allerspätestens ab Oktober sollte die erste Folge dann auch rauskommen. Und na klar, das wird dann auch überall veröffentlicht und auch ist dann auch dauerhaft auch immer über die Seite des Stadtradio Göttingens abrufbar, genauso wie über die Seite natürlich der Unimedizin Göttingen. Ich finde auch, wir können gar nicht genug tun für die Menschen und die Medizin. Also es ist ja miteinander verbunden, das ist einfach so. Und das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, so wie du es eben schon gesagt hast, wenn eben mal so Fragen auftauchen, wo sonst auch vielleicht gar nicht die Zeit ist, da mal drüber zu reden, dann dürfen sich die Leute natürlich herzlich gerne an uns wenden und dann gucken wir mal, wie wir das unterkriegen, um genau hier auch mal drüber zu sprechen.
Genau.
Freuen wir uns, ne?
Da freuen wir uns sehr drauf, genau. Ideen sind ausreichend da und ich denke, wir haben da schon ein ganz tolles Konzept im Kopf und ich glaube, das wird toll. Wir wollen dann erstmal mit so einer Pilotphase starten und freuen uns dann natürlich über Feedback, ob das so passt oder was wir besser machen können oder wie generell. Das interessiert uns natürlich sehr, wie so die Idee
ankommt. Und wie Oma schon sagte, Versuch macht klug.
Genau, ne? Genau
so. Wir probieren und ja. finden dann das passende Format, wie es denn dann für die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch am schönsten und am besten ist. Ich glaube aber, dass gerade eben so diese menschliche Plauderei, so wie wir das jetzt hier auch gerade machen, auch auf der Forschungsebene wunderbar funktioniert, weil wir dann in einer Umgangssprache miteinander sprechen. Mhm. Die meisten Menschen können nicht verstehen, weil gerade unsere tollen Mediziner und Forschenden, die denken oft so komplex, und wenn sie sich dann auch noch so komplex ausdrücken, dann schalten viele schon nach dem zweiten Satz ab. Und das wird unsere Aufgabe sein, sie dazu zu bringen, es uns und den Hörerinnen und Hörern so zu erklären, dass es auch wirklich jeder verstehen kann und einfach weiß, was gemeint ist. Und dass alle dann mit leuchtenden Augen sozusagen hören und sagen, und jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, das ist ja spannend. Oh, das interessiert mich so sehr. Oh, das wird gemacht. Und das kann man auch noch unterstützen, weil das mit in das Forschungsprojekt fällt, wie zum Beispiel in der Altersmedizin, da gibt es doch jetzt auch schon wieder was zu vermelden, ne?
Ja, genau. Das ist jetzt gerade unser ganz, ganz aktuelles, tolles Thema, was wir aufgenommen haben. Da haben wir ja im Dezember diesen wunderbaren Kick-Off gehabt mit dem Bergretter, der war tatsächlich vor Ort, der Herr Ströbel. Und das war eine ganz, ganz schöne Veranstaltung, die wirklich diesem Altersmedizin einen ganz, ganz tollen Rahmen, eine ganz, ganz tolle Bühne gegeben haben. Ja. Und wir sehen tatsächlich auch an der Resonanz bisher, dass das wirklich alle berührt, alle bewegt, und das ist ein tolles Thema. Man muss wissen, Altersmedizin, wir sind nicht drauf gekommen, weil wir Longevity feiern wollen. Das ist jetzt nicht unsere Sparte, sondern es geht uns eigentlich darum, dass man das nicht als Defizit sieht, sondern dass man sagt, Altersmedizin ist eine Zukunftsmedizin und es ist eine Lebensphase, so wie wir vorher viele Lebensphasen durchmachen. Ja. So ist das mit dem Altern tatsächlich auch so. Das Glückliche ist, dass Altern uns alle betrifft.
Ja.
Das ist so. Und wir können dem nicht entgehen. Und es gibt eine Studie, die da sagt, dass wir zukünftig, dass jeder Dritte in Deutschland über 65 sein wird. Und das ist nach WHO und anderen Organisationen die Einstufung dafür, dass man alt ist. Mhm. Und mit dem Alter beginnen dann halt auch leider häufig die Erkrankungen. Wir sehen da Mehrfacherkrankungen. Wir sehen dann oftmals die ersten Anzeichen von Demenz. Ja. Und wir möchten was dagegen tun, weil man kann was dagegen tun. Man kann, es gibt mittlerweile wunderbare Technologien, die unterstützen können.
Ja.
Es gibt tolle Projekte, und vor allen Dingen auch mit Menschlichkeit sind wir wieder bei unserem Thema, können wir wirklich wahnsinnig viel tun. Und wir müssen die Menschen erstmal sehen. Und deswegen, das war so dieser Auftakt, und das verfolgen wir jetzt gerade sehr schön und haben da halt auch ganz viele Spendenprojekte auf den Weg gebracht, wo ich auch schon Erfolge vermelden kann.
Ja, die möchten wir gerne hören.
Und zwar geht es speziell, wir haben einmal ein Projekt gehabt, da geht es um die tiergeschützte Therapie. Das ist ja nicht nur in der Altersmedizin ein ganz, ganz besonderes Thema, weil die Tiere einen ganz besonderen Zugang zu den Menschen finden. Das sehen wir bei den Kindern, das sehen wir als Privatperson, wenn wir ein Haustier haben. Und so ist es halt auch in der Altersmedizin ein Riesenthema. Das Projekt gab es schon, und das wäre jetzt aber ohne finanzielle Unterstützung ausgelaufen. Das konnten wir jetzt schon verlängern. Und was wir auch haben, wir haben ein Gerät angeschafft, mit dem wir die Möglichkeit haben, Menschen, die zum Beispiel unmittelbar nach Operationen, kommt es häufiger mal vor, dass die Menschen an einem Delir leiden.
Ja.
Das ist leider so ein Thema, und je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ja. Weil die Situation ist neu, man ist in einem fremden Raum, es ist alles weiß, es ist steril, es sind die Geräte da, die mitunter Geräusche machen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, über ein Gerät eine andere Atmosphäre zu schaffen. Das heißt, wir haben dann keine weißen Wände, die einen womöglich immer näher kommen, sondern man hat die Möglichkeit, individuell auf den Patienten einzugehen, und wenn der Patient vielleicht gesagt hat, oh, ich war früher so gerne im Harz, dann kann man ihm ein schönes Wandbild
aus dem Harz.
Aus dem Harz. Und man schafft eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und das ist nachweislich wirklich sehr, sehr gut, dass die Menschen also diese Probleme, die Situation, die oft nach Operationen entstehen, dass man das abmildern kann oder sogar vermeiden kann.
Ja. Das ist wie so eine Art Desorientierung. Also man muss sich erstmal wieder sozusagen ins Normale zurückfinden. Das Gehirn ist nicht so schnell, wie es sollte.
Ja, genau.
Und Deshalb ist es ganz wichtig, da eben zu unterstützen, dass die Menschen dann nicht unnötig irgendwelche Ängste oder Ähnliches entwickeln, sondern dass man sie da auffängt, nur um mal so grob, also es war jetzt sehr grob, das Modellieren zu erklären.
Genau, also es ist ein tolles Projekt und da freuen wir uns sehr, das ist tatsächlich jetzt auch schon eine Anwendung, das heißt die ersten Patienten haben schon das Glück, so würde ich es tatsächlich empfinden. Und die Pflegenden sagen mir das auch, dass es für die Menschen wirklich viel bedeutet, dass sie halt da wirklich Zuwendung bekommen. Man kümmert sich um sie, sie sehen halt diese Bilder, so warme Bilder. Ja. Das macht ganz, ganz viel und das haben wir jetzt also auch schon ermöglichen können. Von daher bin ich da sehr glücklich drüber und haben aber noch viele andere Spendenprojekte, gerade so um das Thema Altersmedizin. Wir haben ganz tolle Tools, es gibt VR-Brillen, das ist großartig, wo dann die Menschen, die bei uns auf der Geriatrie, auf der Station sind, halt auch die Möglichkeit haben, über diese VR-Brillen in Lebenssituationen einzusteigen oder in sportliche Aktivitäten einzusteigen, dass man sie beispielsweise auf ein Reha-Rad setzen kann und dann radeln sie, ich nehme den Harz wieder gerne als Beispiel, und man radelt durch den Harz und kann dann die Vitalwerte nebenbei tracken. Das ist also eine wunderbare Geschichte und es macht das Radeln dann einfach deutlich einfacher und das ist Lebensqualität, die man einfach geben kann. Ja. Oder es gibt so ganz praktische Tools, dass man einfach eine Schale hat oder einen Teller hat, der eine erhöhte Neigung hat, also eine Neigung hat und einen erhöhten Rand hat, was einfach das Löffeln deutlich einfacher macht. Ja. Und das ist ein ganz bunter Strauß, den wir jetzt versucht haben aufzustellen. Es sind aktuell 10 Spendenprojekte, die wir drin haben. Und das kann man alles bei uns in der Spendenbroschüre finden, auf unserer Website umg.on. Man kann die da auch online abrufen, aber jederzeit bin ich auch ansprechbar und schicke die auch zu oder beantworte Fragen oder wir können auch mal auf Stationen gehen und uns das mal anschauen, dass man wirklich mal so ein Gefühl dafür bekommt. Das ist alles möglich, weil das ist, sind wirklich ganz, ganz tolle Projekte, die auch gar nicht so wahnsinnig kostenintensiv sind, aber wo man wirklich viel bewirken kann. Ja. Und das liegt mir halt sehr am Herzen, dass wir da wirklich viel tun können und das sorgt dafür, dass wir diesen in der Altersmedizin leider wirklich so häufigen Drehtüreffekt auch ein bisschen vermeiden können. Und das war wirklich mit den Menschen eine andere Basis finden, gerade bei den älteren Menschen, das ist mir ganz wichtig.
Ja, also ich denke auch, dass solche Projekte extrem wichtig sind, weil wir natürlich hingucken müssen, dass wir die Menschen gegebenenfalls zum Beispiel auch schon vor einer Operation abholen, damit sie denn dann danach gar nicht erst in diese Problematik kommen und. Aber das ist wie immer natürlich finanziell schwierig darstellbar, umso wichtiger, dass es eben diese Förderstiftung gibt. Und ich glaube, dass damit so viel Gutes getan werden kann. Und was ich daran eben auch so wichtig und so gut finde, ist, dass dieses Geld nicht in irgendwelchen Kanälen versackt für weiß ich nicht was, was man nicht braucht, ne, für überalterte Masken oder so ähnlich, sondern dass es tatsächlich dahin geht, wo es ganz dringend gebraucht wird. In diesem Falle nämlich direkt am Patienten, direkt in der Forschung. Und man das immer nachweisen kann, wo das Geld hingeht.
Genau, und da haben wir halt den großen Vorteil, den wir auch als UMG tatsächlich haben. Wir haben ja 4 Säulen, auf die wir stehen. Wir haben die Krankenversorgung, wir haben die Forschung und Lehre. Wir haben Forschung, Lehre und wir haben den Transfer. Das heißt, wir haben 4 Standbeine und das ist eine super Vernetzung. Das heißt, wir können dadurch auch gut gewährleisten, dass das, was wir machen, auch immer ganz up to date ist. Das heißt, das ist wirklich ein großer Vorteil, den wir hier irgendwo haben. Wir haben unsere Exzellenzen, wir haben unsere Forschungsschwerpunkte, die wir hier haben, wo wir wirklich weltweit führend sind. Und das ist so toll. Wir haben so viel Potenzial. Und es wäre schade, wenn wir das.
Ne? Herzpflaster.
Das Herzpflaster. Ist doch auch, also. Genau. Und es gibt so viel Potenzial. Und es wäre so schade, wenn das jetzt wirklich auf der Strecke bleiben würden, wie ich zu Anfang sagte, weil die Finanzierung halt nicht gewährleistet werden kann und deswegen ist es toll und wir sind hier in Göttingen so ein führender Wirtschaftsstandort. Ja. Das ist wirklich, wirklich schade. Wir haben wirklich tolles Potenzial, wir haben tolle Leute hier, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Ja. Und so wichtiger, dass diese Ideen denn dann auch in die Tat wirklich umgesetzt werden können. Ja. Das ist einfach Sinn und Zweck dieser Förderstiftung.
Genau.
Und letztendlich kommt es jedem Einzelnen von uns zugute, wenn es benötigt wird.
Genau so ist das, ja.
Tö. Was soll ich Ihnen sagen? Unsere Plauderstunde ist schon ruckzuck. Oh. Das ging schnell, ne?
Das ging sehr schnell, ja.
Also wir haben schon mal auf das Wichtigste hingewiesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Förderstiftung, da können Sie sich, wie gesagt, gerne auf der Homepage der UMG Add-on mal informieren, welche Projekte denn da eigentlich alle gerade sozusagen beackert werden und unterstützenswert sind. Und wir haben schon mal darauf hingewiesen, dass Alice Schütze und ich demnächst eben auch aus dem Bereich Medizin einen Podcast starten werden und werden Sie irgendwie immer wieder mit den News aus der UMG, aber auch von Menschen, von Pflegenden, von allem rund um die Medizin versorgen. Und da freuen wir uns total drauf.
So ist das.
Ich kann nur sagen, lieben Dank, dass du heute schon mal da warst und dass du uns schon mal neugierig gemacht hast und dass du uns vor allen Dingen erklärt hast, warum wir denn dann den Podcast machen, weil wir beide natürlich für die Medizin brennen. Ich selber habe auch über 3 Jahrzehnte in der Praxis meines damaligen Mannes gearbeitet und gesehen, wie wichtig es ist, den Menschen zugewandt zu sein, weil dann funktioniert alles sehr viel leichter und sehr viel einfacher. Und deshalb wird es immer so ein Stück weit mein Steckenpferd bleiben.
Das ist schön, das freut mich und das merkt man auch, dass da noch ganz viel Herzblut auch drin ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir so über diese Art und Weise zusammengefunden haben und dass du auch für dieses Thema brennst und dich dafür auch so einsetzt. Und das ist ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
Und natürlich machen wir das übrigens ehrenamtlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte es nur mal so sagen. So. Wenn Sie gerne wissen möchten, was das Stadtradio Göttingen sonst noch so sendet, schauen Sie gerne auf unserer Homepage, auf stadtradio-göttingen.de. Da sind nämlich Beiträge unserer nicht ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich der Redaktion. Die sind für Sie immer in ganz Südniedersachsen unterwegs, um Sie auf dem Laufenden zu halten, was denn gerade wieder alles so passiert ist. Wenn Sie nur einmal täglich irgendwie über das Wichtigste informiert werden möchten, abonnieren Sie einfach gerne unseren WhatsApp-Kanal. Der ist im Übrigen auch kostenlos. Ja, und auch, was die Medienpädagogik macht oder die anderen Bürgerfunksendungen, auch diese Infos finden Sie alle auf der Seite des Stadtradios. Ich würde mich total freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde kurz und gut, damit wir Sie dann auch, oder besser gesagt ich, Sie informieren kann, wann denn dann auch unser Podcast startet. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie bis zum nächsten Mal gesund und bleiben Sie interessiert. Bis bald. Ihre Martina Frege-Febier.